Ja, gepriesen sei unser Herr. So muss man anfangen. Jesus ist der Herr. So fange ich an und so werde ich auch aufhören. Jesus will dein Herr sein und mein Herr. Ja, zwei kurze Infos vorweg. Du hast gerade schon gesagt, das ist alles ein bisschen kurzfristig und ich hatte erst gestern dir den Text, hätte ich durchgehen, habe ich ja gesagt, das ist ein bisschen schwierig. Du wirst gleich sehen, warum er schwierig ist und sei froh, dass ich dir ein anderes Thema gesagt habe. Aber dieses Thema passt immer und es ist wirklich auch eigentlich das Thema schlechthin Jesus. Jesus ist der Sieger, Jesus ist der Chef, Jesus ist der Chef in unserem Leben. Er ist der Herr. Der Herr heißt hier ganz oben der Chef. Ja, und wer die zweite Anmerkung, also die war jetzt für dich so, ne? Mehr? Die zweite Anmerkung, der eine oder andere hat vielleicht, denkt jetzt, ich habe meinen Namen gewechselt. Nein, ich habe meinen Namen nicht gewechselt. Ich heiße nicht Frank Kepper jetzt, sondern das ist leider, hat der Frank, das ist ein Kollege von mir aus Frohnhausen, der hat aus persönlichen Gründen absagen müssen. Und dann rumgeguckt, wer könnte es übernehmen. Und dann habe ich gesagt, jo, mache ich das. Deswegen stehe ich wieder hier. Ja. Gut. Ja, ich bete nochmal. Lieber Vater im Himmel, wir wollen deinen Namen groß machen. Lieber Jesus, wir danken dir, dass du unser Herr bist. Und wir bitten dich, dass du uns segnest jetzt unsere Ohren, dass wir hören können, dass wir dich hören können, dass wir auf dein Wort hören können, dass wir das hören, wo du uns ansprechen möchtest. Wir bitten dich, dass wir einen guten Gottesdienst weiter haben auch. Wir wollen wirklich etwas lernen und wir wollen dich in unserem Leben groß haben. Und lass diesen Gottesdienst weiter, auch die Predigt jetzt, helf du mir, lass es einfach dazu dienen, dass du groß bist und groß wirst in unserem Herzen und in unserem Alltag dann auch noch. Amen. So, zum Anfang lese ich uns den Text und der steht geschrieben in der Apostelgeschichte. Ich bin ja in der Apostelgeschichte, mache ich so eine Predigtreihe für die, die nicht immer da sind oder das erste Mal vielleicht da sind. Ich mache mal so eine Reihe und ich gehe immer ein Stückchen weiter in meinem Text. Und sonst würde ich mir diesen Text nicht ausgesucht haben, muss man auch sagen. Das ist ja schön an so einer Predigtreihe oder in der Kirche gibt es eine Perikopenordnung, so nennt sich das, dann immer wieder. Da muss man dann, da sollte man dann über bestimmte Texte, es hat viele Vorteile. Da kommt man an Texte dran, die wirklich sehr merkwürdig manchmal sind. So, also Apostelgeschichte 19 ist das und ich lese dann vor, ab Vers 8, der geht dann bis Vers 22, ich denke, ich lese bis Vers 20. Und die letzten zwei Verse oder drei Verse, die erzähle ich dann. Gut. 3 Monate lang ging Paulus regelmäßig in die Synagoge von Ephesus und er sprach dort frei und offen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Er diskutierte mit den Synagogenbesuchern und versuchte sie von der Wahrheit seiner Botschaft zu überzeugen. Doch einige von ihnen verschlossen sich dem, was er verkündete und waren nicht bereit, das Evangelium anzunehmen. Stattdessen redeten sie, vor allem Versammelten, abfällig über die neue Glaubensrichtung. Daraufhin brach Paulus den Kontakt mit ihnen ab. Zusammen mit denen, die Jünger des Herrn geworden waren, trennte er sich von der jüdischen Gemeinde und sprach von da an im Lehrsaal eines Mannes namens Tyrannus. Das tat er volle 2 Jahre lang, sodass nach und nach die ganze Bevölkerung der Provinz Asien, Juden wie Nichtjuden, die Botschaft des Herrn hörte. Das ist der erste Abschnitt. Und der zweite Abschnitt. Dazu kam, dass Gott durch Paulus ganz außergewöhnliche Dinge geschehen ließ. Die Leute nahmen sogar Tücher, mit denen Paulus sich den Schweiß abgewischt oder Schürzen, die er bei seiner handwerklichen Arbeit getragen hatte, und legten sie auf die Kranken mit dem Ergebnis, dass die Krankheiten verschwanden und dass bei den Besessenen die bösen Geister ausfuhren. Einige der jüdischen Geistesbeschwörer, die im Land umherzogen, versuchten, den Namen von Jesus den Namen von Jesus, dem Herrn, für ihre Zwecke zu gebrauchen. Sie sprachen ihn über den von bösen Geistern Besessenen aus, wobei sie folgende Formel benutzten: Ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus verkündet. Auch die 7 Söhne eines gewissen Skevas, eines führenden jüdischen Priesters, gingen so vor. Doch eines Tages gab ihnen der böse Geist, der in einem Besessenen war, zur Antwort: Jesus kenne ich, und wer Paulus ist, weiß ich. Aber wer seid ihr? Und der Mensch, der von dem bösen Geist besessen war, stürzte sich auf sie, überwältigte sie alle und schlug sie so zusammen, dass sie blutend und mit zerrissenen Kleidern aus dem Haus flohen. Von diesem Vorfall erfuhren alle, die in Ephesus wohnten, Juden wie Nichtjuden. Alle wurden von einem tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und priesen den Namen von Jesus, dem Herrn, für seine Größe. Auch traten jetzt viele von denen, die zum Glauben gekommen waren, vor die Gemeinde und bekannten offen, sich mit okkulten Praktiken abgegeben zu haben. Und zahlreiche Christen, die Zauberei getrieben hatten, brachten ihre Zauberbücher und verbrannten sie öffentlich. Als man den Wert der Bücher zusammenrechnete, kam man auf die Summe von 50.000 Silberdrachmen. Das alles, also mehrere Millionen Euro so, ne? Das alles trug dazu bei, dass die Botschaft des Herrn sich unaufhaltsam ausbreitete und einen immer größeren Einfluss gewann. Soweit. Und dann kommen noch 2 Verse, dann sagt er dann, so jetzt hat, also steht dann da so, dass er sich jetzt vorgenommen hat, nach Jerusalem zu gehen, und danach will er dann als weitere Aussicht nach Rom. Also hat er schon ganz klare Pläne, was er machen will, der Apostel Paulus. Na, Alex? Bist du froh, ne? Ach, das ist ein komischer Text. Also so merkwürdige Sachen da von welchen Dämonen und Leute, die da überfallen werden von so einem, der besessen ist, und irgendwelche Taschentücher und Schweißlappen, die da auf Kranke gelegt werden, und die werden gesund, und das ist alles schon komisch. Also wirklich merkwürdig. Und ich muss ehrlich sagen, ich verstehe auch nicht alles. Ich habe es ja schon mal in einer meiner letzten Predigten gesagt, man versteht nicht alles, auch wenn man schon länger Christ ist. Und man kann das auch 2-mal lesen und 3-mal, und vielleicht versteht man es dann. Und wenn man es ja immer noch nicht verstanden hat, vielleicht noch 5. Mal, und dann überliest man einfach weiter. Man mal guckt aber, was verstehe ich denn? Das ist ja das Wichtige. Ich habe das in den letzten Wochen mehrfach so ein Zitat gehört von einem Mark Twain. Mark Twain, das ist hier dieser Schriftsteller aus Amerika, 19. Jahrhundert, glaube ich, Ende 19. Jahrhundert. Tom Sawyer ist so das Bekannteste. Der sagte Folgendes: mir bereiten nicht die Bibelstellen Schwierigkeiten, die ich nicht verstehe, sondern die Bibelstellen bereiten mir Schwierigkeiten, die ich verstehe. Ich finde, das trifft mich immer wieder. Ich finde das sehr, wir haben uns gestern als Gemeindeleitung getroffen, und dann hat auch eine Person diesen Vers oder dieses Zitat zitiert. Und mich trifft das immer wieder. Ist nicht das, was ich nicht verstehe, ja, das bereitet mir eigentlich keine Schwierigkeiten. Da kann ich drüber hinweglesen. Das habe ich halt nicht verstanden, weil ich ja weiß, dass ich nicht alles verstehe. Ich bin auch nicht ein Überflieger. Aber was ich verstanden habe, das habe ich nicht nur hier verstanden, das geht dann tiefer. Und dann verändert sich oder sollte sich irgendwie was verändern. Das ist etwas schwieriger. Wir lesen das dann, oder haben das ja auch in dem Text gerade gehört. Es ist gar nicht so einfach, und es dauerte zum Beispiel bei denen, die zum Glauben gekommen waren, ja auch eine ganze Zeit, bis dann irgendein Ereignis passierte, dass die ihre Zauberbücher dann aus dem Schrank rauskramten. Man muss es verstehen. Und dann, ja. Der Apostel hat 3 Missionsreisen gemacht. Apostel Paulus. Apostelgeschichte ist ein Buch im Neuen Testament. ziemlich groß, umfangreich, 28 Kapitel. Die ersten Kapitel geht es um den Apostel Petrus hauptsächlich, was der so getan hat. Und in dem zweiten und dritten Teil, sagen wir mal so, zwei Drittel, geht es nur um, was hat Paulus, der Apostel Paulus, alles getan. Und er hat unter anderem drei Missionsreisen getan. Die erste Missionsreise, er geht immer von einer Basisstation aus, von Antiochia in Syrien. Das ist so wie, wenn heute Missionare, Apostel ist nichts anderes wie ein Missionar, wenn heute Missionare losziehen, haben die auch immer eine Basisstation. Wenn ihr überlegt, ist, bei uns ist das jetzt, wir unterstützen ja die Allianzmission, das ist dann Eversbach, könnte man sagen, ne? Das ist die Basisstation, da kommen die immer wieder hin. Wir unterstützen ja Anne und Piet, haben wir ausgesandt mit zwei anderen Gemeinden zusammen und geben denen immer Geld und beten für die und fragen mal nach und so. Die kommen dann immer wieder in die Basisstation nach Eversbach. Alle paar Jahre. Und dann geht es wieder weiter. Es ist wie so eine, wenn die immer kommen, stelle ich mir das immer so vor, jetzt kommt die nächste Missionsreise. Dann sind Meister am Bell und das ist hier, dann sind die da und überlegen sich wieder was Neues und ja, jetzt nicht ganz eine große Reise wie der Apostel Paulus. Aber so kann man sich das vorstellen. Gehen immer wieder zurück, der Apostel Paulus, nach also ins heutige Syrien, Antiochia, im heutigen Syrien. Und dann macht er die nächste Reise. Die erste Reise war in dem südlichen, über Zypern und das südliche und das zentral Türkei. Was heute Türkei ist, damals in andere Begrifflichkeiten oder andere Ländernamen oder so. Die zweite Reise geht dann, besucht er nochmal die Gemeinden, die er vorher schon gegründet hat und geht dann weiter und klappt alles nicht so und geht dann nach Mazedonien und Griechenland. Und dann geht er zurück. Und die dritte Missionsreise ist er eigentlich fast nur in Ephesus. Das ist ganz interessant. Es ist der Ort, wo er am längsten gewesen ist. Und es gibt verschiedene Angaben. Mindestens mal 3 Jahre war er da an einem Ort, so lange wie an keinem anderen Ort, Ephesus. Ephesus, eine große und eine ganz wichtige Stadt. Ephesus, die Hauptstadt, die haben die Römer, haben das zur Hauptstadt von Asia gemacht. Asia ist es die westliche Türkei, würde man heute sagen. Das war die Hauptstadt. Warum? Lag gut, war gut gelegen. Später ist dann kaputt gegangen und der Hafen ist versandet und so. War gut gelegen, war groß und war eben wichtig. Wichtig, warum? Da war das Zentrum des Aberglaubens. Das Zentrum des heidnischen Aberglaubens gewesen. Während Athen das Zentrum der Philosophie gewesen ist, und habe ich ja mal drüber gepredigt, wenn man sich daran erinnert, Korinth, wo er dann hingezogen ist, war das wirtschaftliche Zentrum in der ganzen Gegend. Das Ephesus, das Zentrum des Aberglaubens, des Okkulten, ja, alles dessen. Wie umsonst ist eines der 7 Weltwunder, der Tempel der Artemis in Ephesus. Ihr kennt vielleicht die 7 Weltwunder, ne? Du willst schon mal nachdenken. Nicht? Okay, aber eines der 7 Weltwunder. Die nächste Predigt, da geht es dann weiter in den Kapitel, da werde ich ein bisschen was dazu erzählen. Paulus ist also ein Stratege. Er wählt sich seine nächste Tätigkeit nach der Größe und nach der Wichtigkeit der Stadt aus, das sieht man. Also von Thessaloniki über Athen, Korinth, Ephesus, alles zentrale Städte. Von da aus breitet sich das dann aus, strategisch gedacht. Ist das ungeistlich? Könnte sagen, man muss immer auf jeden Fall auf den Geist Gottes erstmal hören und der wird bestimmt was anderes sagen. Nee, das ist nicht ungeistlich. Denn der Geist Gottes wirkt immer mit dem menschlichen Geist in eins. Und wenn da irgendwie was fehlt, dann sollte man lieber mal zurücktreten. Also wenn das so völlig blödsinnig erscheint, was einem vermeintlich der Geist Gottes sagt, sollte man vielleicht nochmal prüfen. Er geht normalerweise immer mit dem Menschenverstand mit, der Geist Gottes. Ja. Also Zentrum des Aberglaubens habe ich schon gesagt. Aber gehen wir mit dem Text, fangen wir mal an. Im ersten Teil geht Paulus, ich habe den ja vorgelesen, ich habe den jetzt nicht aus der Elberfelder, wo ich sonst immer rauslese, sondern Durch eine neue Genfer Übersetzung habe ich, weil die zum Zuhören einfacher ist. Empfinde ich so. Ich hoffe, ihr habt es auch so empfunden. Im ersten Teil geht er, wie er es immer getan hat, erstmal in die Synagoge. Und das klappt zum Anfang und dann klappt es irgendwann doch nicht. Und dann trennt er sich. Geht in die Schule des Tyrannus, oder in den Saal des Tyrannus. Ist eine Trennung immer ungeistlich, habe ich mich gefragt. Oder ist Trennung manchmal auch geistlich? Ja, ich glaube, Trennung kann auch mal geistlich sein. Wenn es einfach nicht geht, wenn man sich im Wege steht, wenn es dem Segen Gottes im Wege steht, kann eine Trennung schon mal geistlich sein. Er geht also mietet er sich ein. Es gibt eine Schrift, nicht in der Bibel steht das, in eine andere Schrift, da wird das, also eine frühe Handschrift, da steht dann drin, dass Paulus 5 Stunden in der Mittagszeit dort gepredigt hat. Dann, als der Tyrannus, ich finde das einen schönen Namen, ich denke mal Tyrannosaurus, ne? So kann ich mir das merken. So ein Dinosaurier, so der mit den spitzen Zähnen, ne? So wie die Philosophie auch manchmal so spitze Zähne hat. Also in diesen heidnischen Saal, diesen philosophischen Saal, da mietet er sich ein. Also ist das nicht, kann Gott da überhaupt wirken? Gibt es nicht heilige Orte, wie so ein schönes Gemeindehaus oder eine schöne Kirche oder so? Ist das nicht ein besserer Platz? So gut, und damals hatte man das noch nicht, aber gibt es so heilige Orte? Was ist eigentlich der heilige? Wo ist der heilige Ort? Was macht einen Ort zu einem heiligen Ort? Und alle die evangelisch geprägt sind, die müssten jetzt laut sagen und schnell antworten, da, wo das Wort gepredigt wird. Reformatorisch. Reformatoren haben es alle gesagt. Wo das Wort verkündigt wird, gepredigt wird, da ist ein heiliger Ort. Da ist Gemeinde. Da ist der Segen Gottes. Und es ist egal, wie dieser Ort aussieht. Also ich liebe ja alte Kirchen. Und immer wenn ich habe das schon mal gesagt, wenn ich nach Soest, wo meine Mutter noch wohnt, fahre, ich habe das mal eine Zeit lang, ich fahre jeden Monat einmal dahin für 1 bis 2 Tage. Ich glaube, eine ganze Zeit, da bin ich jedes Mal, wenn ich da gewesen bin, in eine bestimmte Kirche gefahren oder gegangen, die wunderschön ist. Das ist wie der Kölner Dom. Zu heiß gewaschen, sage ich. Alles viel kleiner. Aber sonst von außen so fast ähnlich. Sieht auch wie der Kölner Dom, nur klein und grün. Der grüne Sandstein. Wunderschön. Wunderschöne alte gotische Kirche. Und die Türme sind auch erst im 19. Jahrhundert, wie beim Kölner Dom, entstanden. Wunderschön. Dann habe ich mich immer hingesetzt und das schöne Licht durch die alten mittelalterlichen Fenster. Die vielen Bilder an der Wand. Wunderbar. Das ist ein Ort, wo man zur Ruhe kommen kann. Aber was macht es das zu einem heiligen Ort? Nö. Es ist ein Ort, wo man zur Ruhe kommen kann. Es ist ein schöner Ort. Also meines Erachtens ein schöner Ort, aber es ist kein heiliger Ort. Heilig wird er dadurch, dass das Wort gepredigt wird, verkündigt wird. Viele freie Gemeinden gehen an das andere Extrem, suchen sich keinen schönen Ort, sondern machen dann gerne so eine, mieten sich dann gerne so eine oder kaufen sich so eine alte Fabrikhalle, wo möglichst noch die Spinnenweben oben dran sind, die werden auch nicht weggemacht. Das ist nicht wirklich schön. Es ist so das eine Extrem, das andere Extrem. Wo ist der Heilige? Aber auch da kann ein heiliger Ort sein, wenn das Wort gepredigt wird. Und es ist kein heiliger Ort, wenn auch nicht gepredigt wird, das Wort. Was ist das Wort? Zweimal das Wort. Das fleischgewordene Wort, das ist Jesus. Das ganz am Anfang, das war das Erste, was ich gesagt habe. Es geht um Jesus, das Fleisch, wo Jesus gepredigt wird, wo Jesus groß gemacht wird, wo er gesagt wird, er möchte dein Herr sein, er möchte dir vergeben, er möchte dir Hoffnung geben für dein Leben, er möchte dich aus deinem Sumpf rausziehen und was weiß ich. Das ist Fleisch geworden. Und da gibt es das schriftgewordene Wort Gottes. Das ist das, die Bibel, wo das verkündigt wird, wo das jetzt erzählt wird, wo die Geschichten von Jesus erzählt werden, die Heilungen, wo er Menschen begegnet und so weiter. Da ist ein heiliger Ort. Und so kann Paulus auch in dieser Schule des Tyrannosaurus Rex, des Tyrannos, der eigentlich nur heidnische, philosophische Ansichten vertreten hat, den ganzen Tag über, außer in der Mittagszeit, wenn es zu heiß war, wenn er Siesta gemacht hat und seinen Fuß schön in den Pool hat kühlen wollen, dann ist der Paulus dahin gegangen. Er kann das machen, weil es ist egal, es ist, da was anderes auch gepredigt wird. Wichtig ist, dass das Wort gepredigt wird. Wichtig für uns, ich habe das ja so überlegt, wir hatten das ja, du hast es ja gerade auch anwerfen lassen, wir wollen unser Gemeindehaus verschönern. Es ist egal, ob jetzt die Stühle rot sind oder blau. Wir könnten auch pinkfarbene Stühle haben. Ich finde das schrecklich, aber es ist, oder schwarze Stühle könnten wir auch haben. Das würde richtig drückend sein. Wir können das hier alles schwarz anmalen, die Wände, wo ich denke, oh nee. Aber es wäre alles egal. Das macht einen nicht zum heiligen oder zum unheiligen Ort, sondern alleine, dass Jesus gepredigt wird und dass das Wort Gottes gepredigt wird. Das ist das Wichtige und das ist das Entscheidende. Das müssen wir uns dann an einem Freitag auch immer wieder vor Augen halten. Das ist das Entscheidende. Egal, wie die Wände aussehen. Und es ist auch egal, ob der Prediger einen Anzug anhat oder ein Talar oder eine Straßenkleidung anhat. Das ist alles völlig nebensächlich. Dem einen gefällt das, dem anderen das. Das ist, es gibt auch Menschen, auch denen gefallen pinkfarbene Stühle. Ne? Gibt's auch. Ich kann es nicht verstehen. Gut, also ihr habt ja verstanden, was ich sagen wollte. Ich muss mich mal beeilen. Ein zweiter Abschnitt, also es passieren ungewöhnliche Wunder. Also so heißt es dann in der Elberfelder Übersetzung. Ungewöhnliche Wunder geschehen. In den Taschentüchern des Paulus, das erinnert mich an eine Geschichte in den Evangelien. Da passiert auch so eine komische Geschichte. Da gibt es eine Frau, die ist krank und die möchte gerne zu Jesus, weil Jesus Kranke auch geheilt hat. Und sie kommt nicht zu ihm und schämt sich auch und was ich jetzt. Geht irgendwie nicht richtig und will einfach nur seine Kleider anfassen. Einmal ganz kurz. Wir kennen dieses Lied, wir singen das manchmal, nur den Saum deines Gewandes. Das ist da, geht auf die Geschichte zurück. Das ist ja genauso eine komische Geschichte. Merkwürdig. Jesus berühren. Wunder. Wunder heißen Wunder, weil sie eigentlich immer wundersam sind. Wunder sind ihrem Wesen nach etwas Besonderes. Es ist nicht das Alltägliche. Es ist nicht alltäglich, dass man hier sein Taschentuch irgendwo hinlegt, auf eine kranke Stelle, und dann wird man gesund. Das ist nicht alltäglich. Wunder sind Wunder. Es ist nicht alltäglich. Aber Wunder geschehen mal. Ungewöhnliches, was Besonderes. Wir beten gerne um Wunder. Manchmal frage ich mich, ist das kindlich nach Wunder oder ist das kindisch für Wunder zu beten? Oder was ist das eigentlich? Ich weiß es nicht. Heute passieren auch immer wieder Wunder. Was heißt immer wieder? Passieren Wunder. Viele Wunder hört man da, wenn man Berichte von der Allianzmission zum Beispiel oder anderen Missionsgesellschaften hört, wenn wieder neue Missionsgebiete eingenommen werden, eröffnet werden, wie auch immer, dann passieren immer wieder Wunder. An speziellen Stellen in der Geschichte Gottes mit den Menschen passieren immer wieder Wunder. Und in A-Zeiten passieren ab und an mal Wunder. Sieht man auch in der Bibel. Ich habe das, glaube ich, schon mal, ich weiß es nicht, auch schon mal gesagt. Im biblischen Unterricht habe ich das auf jeden Fall immer als Thema, weil ich das als sehr wichtiges Thema finde. Wann passieren in der Bibel eigentlich Wunder? Gibt es einmal die Zeit der Wüstenwanderung, eine ganz besondere Zeit. Da passieren Wunder. Vorher bei Abraham und so weiter, Isaak, diese Erzväter, passiert nichts. Aber bei der Wüstenwanderung, da passieren Wunder. Und kaum sind sie im Land, da passiert noch eine Sache mit Jericho und das war's dann. Und jahrhundertelang steht nichts mehr von Wundern. Da geht es erst wieder los, als es Israel geteilt ist und alles geht den Bach runter. Alles ist wirklich am Ende und im Nordreich ist es das Tiefpunkt überhaupt erreicht. Königin Isabel und König Ahab sind an der Regierung und machen den größten Mist und Gottlosigkeit pur und überall werden Götzenaltäre aufgestellt. Und da treten zwei oder erst einer und dann der Nachfolger Propheten auf. Und da passieren auch Wunder, Elia und Elisa. Am Ende des ersten Buches der Könige, am Anfang des zweiten Buches der Könige, könnt ihr lesen. Danach passieren keine Wunder mehr. Und dann bei Jesus wieder, ganz viele. Und ich denke, Jesus ist auch so eine, es ist die zentrale Geschichte überhaupt. Und dann ein paar Wunder in der Apostelgeschichte. Das war's. Wunder passieren, aber sie sind nicht das Alltägliche. Das Alltägliche sind eben nicht die Wunder, es ist das Leben ohne Wundern. Wie auch immer, aber Gott wirkt schon Wunder. Ich will damit eigentlich nur sagen, auch diese Stelle, die ich gerade gelesen habe, Apostelgeschichte 19, die ist eine besondere Stelle. Das Reich Gottes tritt ein in dieses Zentrum des Okkultismus und Aberglaubens und da tritt es rein. Und da geschehen Wunder. Wer wirkt die Wunder eigentlich? Das ist das nächste Thema, ein wichtiges Thema. Wie passiert denn? Wer wirkt sie? Und Gott wirkt natürlich die Wunder, nicht Paulus. Gott wirkt Wunder. Und da gibt es so ein paar, die wollen das nachmachen und die gebrauchen dann eine Formel. Die Formel nutzt nichts. Ich muss immer so bei so einer Zauberformel muss ich immer, also das ist ja wie eine Zauberformel, ne? Muss ich so an den, kennt ihr die Schlümpfe? Da gibt es ja auch so ein Zauberer, einen Gargamel, und ja, so ein großes Zauberbuch hat der da. Und dann, der muss aber ganz genau gucken. Jedes Wort muss stimmen da. Was ist das? Zauberei. Es ist das, dass der Mensch, ja, Mensch oder Comicfigur, Mensch versucht, Einfluss zu nehmen oder Macht zu haben in dem Übernatürlichen. Das ist Zauberei, Okkultismus. Das ist nichts Gutes. Wer wirkt die Wunder? Gott wirkt die Wunder. Jesus wirkt Wunder. Nichts anderes. Jesus ist es, der Wunder wirkt. Jesus ist der Sieger. Ja, das erkennen viele Menschen. Also ich gehe auf ganz viele Dinge ja gar nicht ein. Ihr merkt das schon. Ja? Es sind so viele Fragen in diesem Text, die euch vielleicht auch bewegen. Gehe ich gar nicht drauf ein. Ich gehe auf die Dinge ein, die mir aufgegangen sind und die ich wichtig finde, wo ich denke, da kann ich eine Anwendung für uns rausziehen. Auf die gehe ich ein. Also die verschiedenen Menschen erkennen das und sie bekehren sich. Und dann sind wir beim letzten Abschnitt. Die Christen bekennen, dass auch sie unheilige Dinge gemacht haben. Bücherverbrennung. Die raffen alle ihre Bücherverbrennung, ich muss schon ehrlich sagen, also, wenn ich das lese, mir kommen so komische Assoziationen aus dem Dritten Reich da hoch. Und ich kann auch kein Buch wegschmeißen zum Beispiel. Das ist ganz fürchterlich. Wer bei meinem Umzug dabei war und geholfen hat, der weiß das. Alex. Und es steht bei mir auf dem Speicher. Ich kann sie nicht alle aufstellen. Noch bestimmt 20 Bananenkartons voll. Aber ich kann sie nicht wegschmeißen. Das geht für mich nicht so. Ne? Also es ist, merkt das. Aber was passiert hier an dieser Stelle? Es geht ja nicht um Bücherverbrennung. Was passiert denn da eigentlich in dieser Geschichte? Bücherverbrennung. Ich dachte mir erst so, die Frage, die hätten doch eigentlich die Bücher zusammenbringen können und verkaufen können und das Geld dann so für was Gutes ausgeben. Eine schöne Kirche bauen oder Gemeindehaus oder irgend sowas. Oder die Armenspeisung machen oder irgend sowas. Eine Tafel einrichten oder wie auch immer. Wäre was Gutes gewesen, ne? Da dachte ich, da fällt mir ja schon wieder eine Geschichte ein. Aus den Evangelien, da war ja einmal mit Jesus und da kam eine Frau und die hat so ein Salböl gehabt und hat das dann vergossen auf Jesus und ihn gesalbt und da kommt einer an von den Jüngern und sagt, hier, das hätte man doch den Armen verkaufen können, den Armen geben können. Wer war das? Judas war das. Judas, der Jesus verraten hat, der Jesus ans Kreuz verraten hat, verkauft hat. Für mich, also Gott braucht das Geld nicht. Gott braucht unser dreckiges Geld nicht, sage ich mal so. Ganz klar. Um was geht es hier? Ich denke, es ist auch ein Bild dafür, was hier passiert. Bücher verbrennen, was lernen wir als Christ raus? Das heißt für mich so viel wie diese Christen brechen die Brücken zu ihrem alten Leben ab. Es gibt kein Zurück mehr. Sie können nicht mehr zurück. Sie haben ja keine Zauberbücher mehr. Sie können nicht mehr diesen okkulten Mist machen. Sie können nicht mehr und wollen nicht mehr. Und manchmal ist es gut, Brücken abzubrechen in das alte Leben. Es gibt ein Leben, bis man Christ wird, und ein Leben, nachdem man Christ geworden ist. Und es ist gut, manche Brücken da in diesem Übertritt einfach abzureißen. Das sind bei uns bestimmt keine Zauberbücher. Hoffe ich mal, gehe ich mal von aus. Wenn ja, dann könnt ihr mir das gerne mal sagen, dann müssen wir noch ein bisschen intensiver drüber reden. Ja, denn es gibt auch eine Wirklichkeit, es ist ja nicht nur Kasperei. Nein, aber es sind ja Dinge, die auch wir vielleicht abgeben sollten. Von dem alten Leben zum neuen Leben. Vielleicht so Lebenseinstellungen abgeben. Dieses Karrieredenken zum Beispiel. Dieses immer weiter und immer mehr haben wollen. Oder dieses Recht behalten wollen. Das sind ja so Lebenseinstellungen, die man hat. Sich besser fühlen als der andere. Klüger. Ethisch besser, moralisch hochstehender als der andere. Das sind Dinge, die man abgeben kann. Paulus sagt es mal in einem Bild, alten Kleider ausziehen. Leg die alten Kleider weg. Zieh das Neue an, was vom Geist gewirkt ist. Die Barmherzigkeit, die Liebe, zieht das an. Und diese alten Dinge, legt sie ab. Euren Stolz und euren Neidischsein. Und dass ihr nicht vergeben könnt, legt es ab. Ich weiß, das ist einfach gesagt. Und es ist nicht so einfach getan. Und wenn Paulus dieses Bild von einem Kleider ablegen, das ist auch einfach und schnell gesagt. Ja, natürlich ist das schnell gesagt. Aber man muss sich erstmal bewusst werden, dass man dieses Alte hat und mit sich rumschleppt. Und es wird einen immer wieder zu Fall bringen. Und das wird einem das Leben als Christ immer wieder schwer machen, wenn man das behält. Man wird ein schräger Christ werden vielleicht, ein grolliger Christ, ein mürrischer Christ, ein unzufriedener Christ, einer, der immer noch weiter, auch nach 20 und nach 50 Jahren, immer noch mit dem Finger auf die anderen zeigt und den anderen nicht mal in den Arm nehmen kann oder was auch immer oder mal vergeben kann. Legt das ab. Und Paulus sagte, zieht das Neue an, was Geist Gottes wirkt. Die Liebe, Barmherzigkeit, Erbarmen, die Langmut. Lass den Geist Gottes wirken. Und somit schließe ich. Ich finde, das ist ein schönes Bild. Jesus möchte das wirken in uns, in euch, wie in mir. Und wir schleppen alle noch sowas rum. Und hier die in der Apostelgeschichte, die mussten ja auch erst sowas, so einen Anstoß kriegen hier. Was passiert denn da? Da ist ja einer, der da niedergekloppt wird und da zerrissene. Okay, ich habe ja auch noch was. Ich möchte damit nichts mehr zu tun haben. Wenn man die Konsequenzen gesehen hat. Die Konsequenzen, was dieser ganze Mist, den man mit sich rumschleppt, was das eigentlich ist. und was das in mir bewirkt, weglegen. Komm, ich möchte damit nichts mehr zu tun haben. Im Gebet. Bring es im Gebet zu Jesus. Vielleicht helfen uns gleich die Lieder. Wir singen ja noch ein paar Lieder. Vielleicht denkt ihr doch da nochmal drüber nach und sagt, Jesus, du bist Sieger. Und es ist mehrfach, habe ich das gesagt, und ich bin da felsenfest davon überzeugt. Er ist der Sieger, er ist auch der Sieger über okkulte Mächte. Und wenn du belastet bist, er ist der Sieger darüber. Punkt. Er ist der Chef. Er hat es geschafft. Jesus möchte der Sieger sein. In meinem Leben und auch in deinem Leben. Amen.